Kirchen- und Missionsnachrichten. Interviews, Berichte und Nachrichten aus der Gemeinde Jesu auf der ganzen Welt.
Willkommen zu den Missionsnachrichten. Es ist mir eine Freude, Sie begrüßen zu dürfen. Bevor wir auf die Nachrichten kommen, möchte ich gerne beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir an jedem Tag und zu jedem Moment mit dir rechnen dürfen. Ich bitte dich darum, dass du in dieser Sendung im Mittelpunkt stehst und dass wir durch die Nachrichten im Glauben ermutigt werden. Mögest du selbst zu uns sprechen. Ich danke dir für dein Wirken in dieser Zeit. Amen. Im nationalen Bereich hören Sie Folgendes. In Loma Plata soll ein Café Misionero stattfinden. Indigene Frauen erhalten geistliche Begleitung und die Missionsarbeit in Bolivien ist weiter am Wachsen. In den internationalen Nachrichten bringen wir diese Themen. Im Juni machten Mennoniten aus Deutschland einen Einsatz in der Ukraine. Und Christen in Guinea wollen unerreichte Volksgruppen mit dem Evangelium erreichen.
Lokale und nationale Informationen.
Blumenthal-Fernheim. Die MBG Blumenthal feiert an diesem Sonntag, den 3. August, ein Tauffest. Es sollen 3 Personen auf ihren Glauben an Jesus Christus getauft werden. Danach soll das Abendmahl gefeiert werden. Von Radio ZB30 aus wünschen wir dieser Gemeinde und den Täuflingen Gottes reichen Segen zu dieser Feier. Den Täuflingen wünschen wir, dass sie im Glauben an Gott immer fester werden können. Loma Plata. In Loma Plata soll ein Café Misionero stattfinden. Café Misionero heißt zu Deutsch Missionscafé. Es handelt sich dabei um ein Treffen für Menschen mit Interesse an Mission. Bei diesem Missionscafé geht es um das Thema Mission in Albanien. Rednerin ist langjährige Missionarin Erna Neufeld. Das Missionscafé findet am Sonntag, den 3. August um 18 Uhr in Bergfeld bei Tina Fehr statt, und zwar in der Sprache Plattdeutsch und Spanisch. Es wird gebeten, Klappstühle mitzubringen. Für mehr Information wenden Sie sich bitte an Linda Hiebert unter folgender Telefonnummer 0984 400 476. Zentralchaco. Esther Hein arbeitet als Missionarin unter indigene Frauen im Chaco. Sie wohnt zurzeit in Yalbesanga, von wo aus sie ihren Dienst verrichtet. Im folgenden Gespräch hören Sie mehr darüber. Esther, erst einmal willkommen hier bei uns im Studio von Radio ZB30. Ich danke dir, dass du dir die Zeit so genommen hast. Du bist als Tochter von Missionaren aufgewachsen. Was hat dich dazu bewegt, diesen Schritt zu machen, dich ebenfalls in der Mission Gottes im Rahmen von ACOMEM einzubringen?
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Danke für die Gelegenheit, hier etwas mitteilen zu können von meiner Arbeit. Erstaunlicherweise hat meine Berufung sozusagen nichts mit meiner Familie zu tun, meiner Herkunft, sondern es war ein ganz persönlicher Ruf. Als ich zum Center ging, war der Grund dafür, dass ich mir nicht vorstellen konnte, nicht weiter Klavierunterricht zu nehmen, weil das meine große Liebe sozusagen war, Klavier zu spielen. Das war das, was ich am besten konnte. Und mein Traum war es immer, ein bisschen Konzertpianistin zu werden. Und meine Klavierlehrerin gab mir auch Hoffnung dazu im Center. Jedoch erkrankte ich im ersten Jahr schon an Tendinitis, das ist eine Sehnenentzündung in den Armen. Für 3 Jahre konnte ich dann nicht oder nur knapp Klavier spielen. Und das stellte meine Welt ganz auf den Kopf. Und ich war auch drauf und dran, in einem Moment meinen Glauben auch an die Wand zu hängen. Und dann kam auch noch eine persönliche Krise, was eine Beziehung anging. Und diese Dinge führten dazu, dass ich Gott ganz ernsthaft fragte, im dritten Jahr meines Studiums, was möchtest du von mir wirklich? Was möchtest du, dass ich für dich tue? Wie soll mein Leben nochmal aussehen? Denn auf meine Art und Weise funktioniert es nicht. Und da hat Gott mir gezeigt, dass sein Herzschlag verlorene Seelen sind und dass für ihn eine verlorene Person, die nicht in den Himmel kommt, nicht gerettet wird, so ist, als ob ein Elternpaar ihr Kind in einer Großstadt verlieren und nie wiederfinden. Und das hat mich sehr angesprochen und ich fragte Gott dann im Gebet, okay, wo möchtest du mich haben? Und durch eine Predigt empfand ich dann von Gott, na, fang mal vor der Tür an. So bin ich dann zurück zum Chaco gekommen, weil ich hier auch geboren und aufgewachsen bin, kam ich zurück nach meinem Studium und habe mich hier bei Akomem präsentiert und gefragt, ob Arbeit fehlt sozusagen. Und sie haben mich dann angestellt. Die letzten 2 Jahre war ich unterwegs mit Officina-Arbeit und immer wieder rausfahren mit Chorunterricht, Musikunterricht, Gitarre. Und ab diesem Jahr bin ich Missionarin in Yagusanga für Frauen um die Siedlungen um Yagusanga herum.
Ja, also du kennst die Arbeit schon ein wenig von vorher, von diesen Fahrten, die du erwähnt hast. Vielleicht kannst du uns einmal erzählen, wie deine Aufgabe ungefähr aussieht.
Ja, also ich bin im ersten Jahr als Missionarin und da sieht es so aus, dass ich eine obligatorische Lektüre erst einmal lese. Das Buch nennt sich Quando Ayudar a Sedano. Da geht es einfach darum, was ist Armut in der Sicht der Bibel und wie hilft man Armen in der Sicht der Bibel? Wie ist Jesus mit Armen umgegangen? Wie ist Jesus mit Notdürftigen umgegangen? Und das ist oft ziemlich anders, als wir es denken, wie es sein müsste, denn Jesus geht zuerst auf die Würde der Person ein und schenkt ihr zuerst wieder einmal ihre Würde und begegnet sie mit Liebe. Und danach hilft er sie. Und also die obligatorische Lektüre hilft mir zu sehen, wo kann mein Weg sein, was kann ich machen, um diesen Frauen zu helfen. Meine Aufgabe ist, die Musik in den indigenen Gemeinden um Yagusanga herum zu fördern, besonders unter den Frauen mit Gitarre und Chorunterricht. Und auch wenn sie andere Instrumente lernen möchten, stehe ich dazu auch zur Verfügung. Oder mit einem besinnlichen Beitrag ihnen zu dienen. An den Sonntagen fahre ich deshalb zu den Gemeinden, um Kontakte erst einmal aufzunehmen, vor allem mit den Frauenvereinleiterinnen. Und wir tauschen dann auch den Kontakt aus, die Handynummer. Und so bleiben wir dann in Kontakt mit der Frauenvereinleiterin, damit sie mich auch zu ihren Frauenstunden einladen kann. Also meine Aufgabe jetzt im ersten Jahr ist vor allem, einen Einblick zu bekommen in die Gemeinden und in die Arbeit, die schon gemacht wird, um da nicht irgendwo Programme bringen zu wollen, die sie schon bringen unter sich und selbst auch schon gestalten, sondern ich möchte begleitend da sein und zur Verfügung stehen.
Ja, welche besonderen Aspekte gibt es denn in dieser Arbeit und was hast du in dieser Zeit bereits von den indigenen Frauen lernen dürfen?
Besondere Aspekte, die es da gibt, ist halt, wie wir gerade gesagt haben, nicht mit etwas kommen, das sie schon machen, Programme, die sie schon bringen, auf ihre Art und Weise, denn die Kultur ist auch sehr anders als unsere Kultur und deshalb, wenn sie es auf ihre Art und Weise machen, machen sie es so, dass es in der Kultur ankommt und da können wir von ihnen lernen. Und nicht mit einer Art und Weise kommen, wie wir Programme gestalten, die aber bei ihnen kulturmäßig nicht so gut ankommen. Was ich gelernt habe von den Frauen selbst, ist, dass Also meine erste Regel ist immer, sie auf Augenhöhe zu begegnen. Das heißt, mir vorzustellen, dass ich Jesus begegne. Und wenn ich Jesus begegne, dann begegne ich mit Liebe, dann begegne ich mit hohem Respekt, weil es Jesus ist. Jesus sagt, das, was ihr getan habt, einen dieser meiner geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Und das ist meine erste Regel. Und wenn ich das so mache, wenn ich sie so begegne als eine Schwester im Herrn, dann begegnen sie mir mit viel Offenheit und Vertrauen. Und dieses Vertrauen ist erstaunlicherweise oft schon von Anfang an da, schon von vorher, bevor sie mich überhaupt kannten. Und das ist sehr erstaunlich für mich und ein Riesengeschenk für die Arbeit.
Was beeindruckt dich besonders, wenn es um die Frauen geht, mit denen du arbeiten darfst?
Was mich besonders beeindruckt, ist, wie fest diese Frauen im Glauben stehen. Obwohl sie vielleicht nicht lesen können, die Bibel wenig verstehen können und lesen können, sondern vielleicht nur von Gott und den biblischen Wahrheiten am Sonntag hören, sind sie trotzdem sehr fest im Glauben. Und obwohl sie auch viele Nöte haben im Alltag, stehen sie fest im Glauben und trotz Herausforderungen sind sie mutig und gehen weiter mit Jesus. Und das beeindruckt mich sehr tief.
Möchtest du noch ein paar Gebetsanliegen mitteilen?
Ja, ich möchte diesen Moment nutzen, um ein Hauptgebetsanliegen mitzuteilen. Das ist um Kraft für die Arbeit. Der Feind ist sehr dabei, gegen diese Arbeit anzukämpfen. Und das ist sehr stark bemerkbar. Er möchte angreifen, er möchte die Kraft rauben und die Kraft ist oft auch zu wenig. Deshalb bin ich auf Gebet angewiesen für diese Kämpfe. Jedes Mal, wenn man rausfährt und Gott dient, ist das auch ein geistlicher Kampf. Und da braucht man Gebetsunterstützung, da es anders schwierig werden kann. Und das zweite Gebetsanliegen, das ich mitgeben möchte, ist, dass Gott Wege schafft für diese Arbeit, da ich am mich hineintasten bin und vieles noch nicht weiß, wie ich es am besten angehen soll. Aber ich weiß, dass Gott Weisheit geben wird und Wege schaffen wird, denn er ist ein Wegmacher, sagt man so schön. Also das sind die zwei Gebetsanliegen.
Auf jeden Fall wollen wir dich im Gebet unterstützen. Vielen Dank, Esther Hein, für den Einblick, den du uns in deine Missionsarbeit bei Akkomem gegeben hast. Paraguay, Bolivien. Leonie Epp Harder und ihr Mann Ruben Mayan mit ihren zwei Mädchen machen einen Dienst in Bolivien. Sie arbeiten ausschließlich mit den Mennoniten in Bolivien. Im folgenden Interview unterhalte ich mich mit Leonie über diese Arbeit. Leonie, willkommen hier beim Radio und danke, dass du die Einladung angenommen hast. Sag mal, wie lange seid ihr bereits in der Arbeit in Villa Montes und was genau macht ihr?
Sei gegrüßt, liebe Rosana und auch alle Hörer vom Radio. Ja, mein Mann und ich kamen Ende 2016 nach Villa Montes. Das ist im Süden von Bolivien. Also sind wir jetzt 8,5 Jahre da. Unsere Töchter sind da geboren und gehen beide in die Schule. Also wir fühlen uns schon gut zu Hause im bolivianischen Chaco.
Ja, wenn du einmal zurückschaust, was hat sich in der Zwischenzeit verändert? Wie hat Gott die Missionsarbeit von Anfang bis jetzt geführt?
Uns persönlich hat Gott gezeigt, dass die biblische und missionarische Vorbereitung, die wir vorher gemacht hatten, uns zwar viel geholfen hat, jedoch zu guter Letzt durch Weisheit von ihm und Führung des Heiligen Geistes sein Wille getan und ihn verherrlicht wird. Gott hat uns gezeigt, dass es wichtig ist, dass wir uns von ihm verändern, lehren und führen lassen müssen, dass wir bemüht sind, in Einigkeit zu arbeiten und auch, dass wir bedingungslos lieben und verzeihen müssen. Denn schon oft wurde uns gezeigt, ihr kennt viele Leute der Kolonien nicht, kennt ihre Not und Probleme nicht, aber sie wissen ganz genau, wer ihr seid und was ihr macht. Also ganz ausschlaggebend ist unser Zeugnis vor den Menschen. Vor 8 Jahren lernten wir vielleicht 3 Christen kennen, das Jahr darauf eine Familie, die auch Gott suchten, dann das Jahr darauf wieder eine Familie. Alle hatten Gott durch schwierige Situationen in der Bibel und auch durch andere Botschafter Jesu kennengelernt. Vor etwa 4 Jahren begann eine Gruppe sich zu treffen, um zusammen die Bibel zu studieren und zusammen Glaubenslieder zu singen. Da unsere Kinder damals noch zu klein waren, um sich selber zusammen mit den anderen Kindern draußen im Dunkeln überlassen zu sein, wenn die Erwachsenen Bibelstunde halten, begannen wir als Ehepaar eine Kinderarbeit, die wir zurzeit immer noch machen. Auch gab es etwa 14 Jugendliche, die interessiert waren, zu Jugendprogrammen zu kommen. Die allermeisten kamen jedoch heimlich, damit sie nicht hart bestraft würden. Von diesen 14 sind mehrere schon verheiratet mit christlichen Partnern, einige studieren und andere arbeiten auf anderen Orten. Wir haben immer weiter gemacht mit der Jugendarbeit, obwohl wir oft an unsere Grenzen kommen. Aber Gott segnet sein Werk und deshalb müssen wir Ausdauer und Geduld behalten.
Also ihr seid da, um das Evangelium weiterzubringen. Wie kann man jetzt in Bolivien das Evangelium verbreiten? Kann man da frei vom Glauben sprechen oder wie erleben die Mennoniten in Bolivien das Evangelium?
Es gibt unzählige Strategien, aber es hängt davon ab, wie Gott uns führt. Gott zur Ehre ist eine kleine Gemeinde entstanden und unsere Hauptarbeit vielleicht ist im Moment Gemeindearbeit. Jugendjüngerschaft, Sonntagsschule, Wortverkündigung. Mit Leuten, die nicht zu den Gottesdiensten kommen, kann man meistens nicht frei vom Glauben sprechen. Deshalb ist es so wichtig, Liebe zu zeigen und ein offenes Ohr und Auge für ihre Not zu haben. Kurz gesagt, Vertrauen aufbauen. Viele Leute kommen zum Glauben, wenn sie erst haben müssen, ganz Schweres im Leben erleben. Dann suchen sie in der Bibel und über Telefon in WhatsApp-Gruppen und Predigten, die sie zugesendet bekommen. Deshalb ist es eines der besten Wege, das Radio oder WhatsApp, um an ihre Herzen zu gelangen. Heute gibt es über 100.000 plattdeutsch sprechende Mennoniten in Bolivien. Und nach Statistiken verdoppelt sich die Anzahl alle 16 Jahre. Es gibt im Moment viele Missionare, die die Altkolonien in Bolivien erreichen möchten. Jedoch wird die Anzahl der Missionare im Prozentsatz zu der Anzahl der Mennoniten immer geringer. In anderen Worten, es gibt jedes Jahr immer mehr plattdeutsche Personen in Bolivien, die den Gott der Bibel nicht kennen.
Im Vorgespräch hast du erwähnt, dass eine Schule gebaut wird. Was kannst du uns dazu sagen?
Ja, genau. Im Moment soll der Neubau besonders für die Sonntagsschulprogramme genutzt werden und in Zukunft auch für Primarschule.
Also ihr macht diesen Dienst ja nicht allein. Es gibt im Chaco ein paar Unterstützergemeinden. Würdest du ein Wort an diese Gemeinden richten wollen?
Die Mission unter den Mennoniten im Süden Boliviens wird von den 4 folgenden Gemeinden getragen. Mennonitengemeinde Fernheim, Ostmennonitengemeinde Menno, Ostbrüdergemeinde Fernheim und Mennonitengemeinde Zion von Menno. Die Glieder dieser Gemeinden, aber auch allen Hörern möchte ich sagen, das Missionswerk gehört dem Herrn. Deshalb dürfen wir nicht aufgeben, auch wenn wir nicht immer die Resultate so sehen, wie wir es möchten. Gott gibt das Gedeihen und die Frucht. Unsere Aufgabe ist es, gehorsam seinen Willen zu tun. Ihr als Gemeinden und auch viele Einzelpersonen sind dort am Ort schon viel zum Segen gewesen. Auf weiterhin eine vorbildliche Zusammenarbeit. Gott zur Ehre. Dankeschön.
Dass noch ganz viele Menschen in Bolivien zum Glauben an Jesus kommen, dafür wollen wir auf jeden Fall beten.
Internationale Nachrichten.
Deutschland, Ukraine. Vom 18. bis zum 23. Juni fuhren 7 Brüder aus der mennonitischen Brüdergemeinde Weißenturm in die Ukraine. Das Ziel dabei war, vor Ort einen Hilfseinsatz durchzuführen und die Glaubensgeschwister zu unterstützen. Solche Einsätze werden immer wieder gemacht. Dieser Einsatz hatte neben der humanitären Hilfe auch das Ziel, eine Solaranlage auf einem Bethaus in der Stadt Mahalla zu installieren. Die Internetseite Mennoniten weltweit berichtet davon. Wegen dem Krieg fällt in der Ukraine immer wieder der Strom aus, sodass auch die Gottesdienste davon betroffen sind. Aus diesem Grund sollte eine Solaranlage auf der Kirche installiert werden. Die Gemeinde sollte dadurch in die Lage versetzt werden, verlässlich Gottesdienste abhalten zu können und nicht auf die externe Stromversorgung angewiesen zu sein. Die Aufbauarbeiten am Dach verliefen gut und ohne Zwischenfälle, sodass die Solarmodule installiert werden konnten. Den Anschluss der Solaranlage an das Hausstromnetz übernahm ein Elektromonteur, der aus Deutschland mitgekommen war. Die Gemeinden in der Westukraine liegen zwar nicht im Kriegsgebiet, sind aber doch stark vom Krieg betroffen. Aus den umkämpften Gebieten in der Ostukraine sind viele Flüchtlinge in den Westen der Ukraine geflüchtet. Auch heute, 3 Jahre nach dem Krieg, kommen immer noch neue Flüchtlinge in diese Region. Die Gemeinden vor Ort kümmern sich um die Flüchtlinge, indem sie ihnen das Evangelium predigen und ihnen mit Lebensmittelpaketen hilft. Die Verteilung von Lebensmittelpaketen wird finanziell von Deutschland unterstützt, sodass die Lebensmittel vor Ort in der Ukraine eingekauft werden können. Die Verteilung erfolgt jeden zweiten Samstag. Zuerst veranstaltet die Gemeinde einen Gottesdienst, wo die Flüchtlinge die frohe Botschaft des Evangeliums hören. Durch den Krieg sind viele Ukrainer offener für den Glauben, als es vor dem Krieg der Fall war. Südkorea. Nordkoreanische Gemeinden sollen wieder aufgebaut werden, mit Fokus auf geistliche Ausrichtung, Teamarbeit und langfristige Vision. Das Webportal LiveNet berichtet wie folgt. Kürzlich fand das 7. Nordkoreanische Gemeindegründungsforum in Seoul statt. Der Leitsatz lautete 80 Jahre Befreiung, Diagnose und Vision für den Wiederaufbau der Kirche in Nordkorea. Zu den Trägern gehörten über 10 koreanische Institutionen und Werke. Die Wiedervereinigung ist der gemeinsame Wunsch aller und der Wiederaufbau der Kirche in Nordkorea ist unsere gemeinsame Vision, erklärte Pastor Kim Jong-un. Damit die Wiedervereinigung zu dem Segen wird, den Gott vorgesehen hat, müssen wir im Einklang mit seinem Willen handeln. Und wir müssen lernen, auf Gott zu vertrauen, nicht auf finanzielle Mittel. Pastor Jung Yong-gi sagte, alle, die sich nach Wiedervereinigung und dem Wiederaufbau der nordkoreanischen Kirche sehnen, sollten dafür beten, dass die Statue Kim Il-sungs auf dem Gelände der ehemaligen Yangdae-yeon-Kirche fällt und das Feuer des Heiligen Geistes dorthin zurückkehrt. Der Wiederaufbau müsse kritisch überdacht und missiologisch neu verankert werden, hieß es. Dazu benötige es eine klare theologische Basis, echte Beteiligung Nordkoreas und konkretes Wissen über Opfer, Täter und historische Zusammenhänge. Pastor Cho Ki-yeon hielt fest, was wir nach 40 Jahren Nordkorea-Mission gelernt haben, ist dies. Es ist nicht unsere Mission, sondern Gottes Mission. Der Heilige Geist wirkt in Nordkorea und in Südkorea. Indonesien. Dies ist die Geschichte von Domingus, einem Bibelschüler. Die Stimme der Märtyrer veröffentlicht diese Nachricht. Domingus schlief, als er durch Allahu Akbar-Rufe aufwachte, was bedeutet, Allah ist allmächtig. Die radikalen Muslime betraten sein Zimmer und schlugen ihn fast bewusstlos. Die Angreifer gingen davon aus, dass er bald sterben würde. Domingus war zu diesem Zeitpunkt 20 Jahre alt. Domingus sagte, dass sein Geist seinen Körper verließ, als die Engel ihn in den Himmel brachten und er seinen eigenen Körper sah, der schlaf auf dem Boden lag. Er fühlte keine Angst und keinen Schmerz mehr, sondern Frieden. Dann hörte er die folgenden Worte: Es ist nicht an der Zeit, dass du mir hier dienst. Die nächsten Stimmen, die Domingus hörte, waren die von medizinischen Notfallhelfern in Indonesien. Sie wussten nicht, ob er Christ oder Moslem war, und sprachen darüber, wohin die Leiche gebracht werden sollte. Domingus betete zu Gott, um die Kraft zu sprechen. Schließlich sagte er: Ich bin ein Christ. Stellen Sie sich den Gesichtsausdruck der Arbeiter vor, als der vermeintlich tote Student ihre Frage beantwortete. Heute hat sich Domingus vollständig erholt. Seine körperlichen Narben bleiben, aber sein Geist hat einen erneuerten Glauben und eine Botschaft der Vergebung. Und damit kommen die Missionsnachrichten zu ihrem Ende. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen Gottes Gegenwart und Schutz in dieser Zeit.
Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Matthäus 28, Verse 18 bis 20.